Wir hören Gottes Wort aus Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Herr Jesus Christus, dieses Wort, das du zu Johannes gesagt hast, gilt auch heute noch. Du bist aus den Toten auferstanden. Du bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Du bist der Herr und der Sieger. Und diesen Sieg dürfen wir auch an diesem Morgen proklamieren vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist der Kyrios, du bist der Herr. Und wenn wir von diesen kommenden Gerichten lesen, wissen wir, dass wir, sofern wir dir gehören und Gottes Kinder sind, schon gerichtet sind. Wir sind in dir geborgen. Du bringst uns ans Ziel. Das fordert uns jedoch heraus, unser Leben immer wieder neu ins Licht vor dir zu stellen und unsere Sünden zu bekennen, wo wir erneut gefehlt haben. Deine Erlösung am Kreuz von Golgatha reicht aus für alle. Durch Gericht kommst du zum Heil mit allen. Und darüber dürfen wir dich anbeten und dir von ganzem Herzen danken. Segne jetzt auch die Gläubigen, die in Bedrängnis und Verfolgung sind. Erquicke du sie und bring du sie hindurch. Wir bitten dich auch für die, die in Verantwortung in unserem Volk und Land stehen. Schenke ihnen dazu Weisheit, um recht zu leiten und zu regieren. Und wir denken auch immer wieder an dein Volk Israel und danken dir, dass du sie durchbringen wirst. Wir bitten dich jetzt für Rainer Wirz. Lass ihn in der Vollmacht des Heiligen Geistes das sagen, was an diesem Morgen dran ist. Amen.
Wir kommen heute zu einem Mysterium des Bösen in der letzten Zeit, der großen Hure Babylon. Johannes der Seher von Patmos schreibt von ihr, Paul Reine hat es uns ja schon gelesen: Auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Bald sind wir durch. Letztes Mal haben wir die sieben Zornschalen überstanden. Heute und in 14 Tagen müssen wir die Hure Babylon noch überleben. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes und dann kommt der Herr. Aber wir müssen eben durch, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern eben dann auch die Welt noch in Realität. Und glauben Sie mir, das ist viel schwieriger als im Gottesdienst. Wir haben diese sieben Zornschalen als letzte Steigerung des Gerichtshandelns Gottes in der letzten Zeit zur Einebnung des Bauplatzes im gewissen Sinn für die neue Welt Gottes, für das Reich Gottes letztes Mal betrachtet, haben aber im Fokus gehabt, mitten in den Zornschalen, die dritte Seligpreisung. Die Offenbarung gar nicht lesen, und ich kenne Christen, die lesen weder das Alte Testament noch die Offenbarung, die wissen das dann gar nicht. Aber das Erstaunliche ist ja, dass es sieben Seligpreisungen in der Offenbarung gibt, und die dritte haben wir inmitten der Siegel. Da heißt es: Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und wir haben das so verstanden, dass Jesus gerade die Christen, die Glaubenden der letzten Zeit zur Wachsamkeit mahnt, aber alle Christen zu aller Zeit, also auch uns, wach zu sein, hellwach zu sein, aber auch auf andere Acht zu haben. Jetzt also die Hure Babylon, heute ihr Wesen und in 14 Tagen dann das Gericht über sie. Und mal das Wesen der Hure Babylon, wie es in den Kapiteln 17 und 18 geschildert wird, in 6 Punkten gemeinsam betrachten. Ich sage Ihnen die mal, dann können Sie immer schon mal innerlich abhaken, was haben wir schon geschafft. Erstens, Babylon ist die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Zweitens, Babylon ist eine gewaltige Stadt. Drittens, Babylon ist ein Geheimnis. Viertens, Babylon ist Handelsplatz und Wirtschaftszentrum Nummer 1 in der Welt. Fünftens, Babylon ist die Mörderin der Heiligen. Und sechstens, Babylon ist die große Weltverführerin. Babylon, erstens die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Hurerei in prophetischen Zusammenhängen ist der Abfall von Gott und seinen Ordnungen, Untreue und Götzendienst. So wird Israel als Hure bezeichnet. Die Frau, die sich Gott erwählt hat, in einem geistlichen Sinn, wurde Gott gegenüber untreu, hat Götzendienst begangen und wird in der Schrift genauso wie die Stadt Jerusalem als Hure bezeichnet. Aber auch heidnische Weltstädte wie Tyrus oder Ninive, wenn sie mit Handel, Sittenlosigkeit, Zauberei, Lüge und Gewalttat die Nation verführten, werden als Hure bezeichnet. Ist interessant, wenn man die Parallelen etwa im Alten Testament über Ninive oder Tyrus sich anschaut. Da wird in Nahum 3 von der Zauberkünstlerin Ninive gesprochen, die Völker verkaufte. Und erinnert er schon ein bisschen an unsere Zeit, wo durch die Machenschaften in der Finanzwelt, so hat man jedenfalls den Eindruck, heute ganze Völker verschaukelt werden, um nicht zu sagen verkauft werden. Und es muss nicht extra legal geschehen. Also wenn Sie morgen die Idee haben, die Sparkasse in Langensteinbach auszurauben und mit einer Knarre da auflaufen und sagen, Geld her, Geld oder Leben, ja, das ist natürlich eine Straftat. Aber das Verrückte ist ja, dass die Hure Babylon, das werden wir noch sehen, ein bedeutender Bestandteil, vielleicht sogar eine Zeit lang der Bestandteil der legalen Welt ist. Das heißt, es wird also gesetzlich sein, bestimmte Dinge zu tun, unter anderem auch die Völker zu berauben. Und da heißt es von Ninive, die ja auch ein Modell für das endzeitliche Babylon, sie häufte eine Menge Leichen auf. Und es gab wohl kein Jahrhundert, das so blutig war wie das 20. Jahrhundert. Denken Sie allein an die beiden Weltkriege. Denken Sie an die KZs, denken Sie an die Folterzentren. Oh, wenn ich gesagt habe, es gab kein Jahrhundert, das blutiger war, dann stimmt es. Aber es steht zu befürchten, dass das 21. Jahrhundert das 20. toppen wird. Und dann denken Sie auch an die ganzen Abtreibungen. Das ist etwas, woran wir uns nie gewöhnen sollten. Dass jeden Tag nach vorsichtigen Schätzungen eine Stadt wie Reutlingen oder Ulm im Mutterleib getötet wird. Ich habe jetzt eine Information zugespielt bekommen, kann das ganz offen im Internet auch nachschauen und nachsehen. Da wird berichtet, und das kann man dann auch im Bild sehen und mit Ton, wie eine Gruppe evangelisiert in einem amerikanischen Einkaufszentrum. Und die Frau stellt sich also auch ein kleines erhöhtes Podium und spricht vom Herrn. Und ich weiß, sie hat sie auch persönliche Erfahrung mit der Abtreibung gehabt. Jedenfalls kommt sie auch auf dieses Thema. Und dann hört man plötzlich hinten einen wunderbaren Gesang. Aber dieser Gesang lobt nicht etwa Gott, sondern er soll diese Evangelisation stören. Und die singen im Hintergrund, Heil dir Satan. Sie sitzt an vielen Wassern. Das kann man buchstäblich verstehen. Dann ist es eine Hafenstadt oder man kann sinnbildlich verstehen oder auch beides. Dann ist es eine internationale Stadt. Jedenfalls Offenbarung 17, Vers 15 stützt das Zweite. Da wird nämlich der Sitz an vielen Wassern verglichen mit den vielfältigen Beziehungen zu allen Nationen. Eine Stadt im Zentrum der internationalen Weltgemeinschaft, Weltmittelpunkt, die wie die Spinne im Netz die ganze Erde mit ihrem Netz überzogen hat. Wirtschaftliches, religiöses, spirituelles, okkultes Zentrum. Zweitens, und das habe ich jetzt eigentlich im ersten Punkt schon mit vorweggenommen, Babylon ist eine gewaltige Stadt, eine Megalopolis. Im griechischen Text, Polis ist das Wort für Stadt, Polis ha megala, das ist nicht nur der Ausdehnung und dem Umfang nach groß und gewaltig. sondern Megala bedeutet auch, sie ist anmaßend, sie ist prahlerisch, sie ist stolz. Babylon ist der satanische Gegenentwurf zu Gottes großer Stadt. Eindeutig eine Stadt, denn die Manager der Letztzeit können ihren Untergang vom Meer aus sehen. Das kann man ja bei einem System nicht. Und es ist interessant, und wir merken, auch in diesem Punkt nähern wir uns der Erfüllung dieser Dinge mit großen Schritten an. Ob es noch Jahrzehnte geht, kann gut sein, ich weiß es nicht, ich betone das ja immer wieder. Jedenfalls sehen wir eine Entwicklung in der Welt im letzten Jahrhundert, sogar im vorletzten Jahrhundert beginnend. Das nennt man die Verstädterung der Welt. 1950 lebten noch 70% aller Menschen auf dem Land. Im Jahr 2007 war es pari pari, 50% in den Städten und 50% auf dem Land, und man rechnet im Jahr 2050, dass 70% in den Städten leben. Das führt zu Riesenstädten. Und wir sehen ja gerade jetzt auch bei den Unruhen in Kairo, dass mit seinen 20, wenn man das Umfeld nimmt, 20, 30 Millionen, aber sie sind eigentlich fast unregierbar geworden. Und große Elendsgürtel auch um die großen Städte dieser Welt. Babylon ist zugleich weltweites System und die Welthauptstadt des antichristlichen Reiches. Und Wolfgang Jugel sagt zu Recht, eine Stadt als Manifestation eines großkapitalistischen Systems. Drittens, Babylon ist ein Geheimnis. Genau genommen sind es zwei Geheimnisse. Die hat das Geheimnis ihres Namens, den sie dreist auf dem Stirnband zur Schau trägt. Da heißt es ja, sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Stirnband hatte ich auch schon mal in meinen früheren Tagen, wo ich noch etwas schlanker und sportlicher war. Da habe ich auch Tennis gespielt, ja. Und wenn man ein bisschen längere Haare hat, kriegen sie keinen Schreck. Bei mir ist manches nicht in Ordnung. Also da hatte ich auch noch längere Haare. Da muss man natürlich den Schweiß und die Haare, auch wenn man entsprechend kämpft, zurückhalten. Aber da stand nicht mein Name drauf. Also insofern, ja. Aber die hat auch ein Stirnband und es steht ihr Name drauf. Es ist interessant, dass in der im Römischen Reich und in der Stadt Rom im ersten Jahrhundert und auch darum, die Römerinnen zwar Stirnbänder trugen, aber nur die Prostituierten sozusagen als Markenzeichen auf diesen Stirnbändern auch ihren Namen trugen. Aber wir haben von zwei Geheimnissen gesprochen. Das zweite Geheimnis ist das, was wir in zwei Wochen behandeln werden. Das ist das Geheimnis ihrer Beziehung zum antichristlichen Tier. Sie reitet ja auf dem Tier und nachher zerstört das Tier Babylon. Das Geheimnis ihres Namens, das Geheimnis des Namens auf ihren Stirnbändern. Und wenn man das ein bisschen in der Schrift verfolgt, wir können das ja im Rahmen eines Gottesdienstes immer alles nur ganz kurz und prägnant machen, dann stellt man fest, die Stirn spielt sowohl negativ als auch positiv in der Schrift eine Rolle. Als Markierungspunkt, als sozusagen Bekenntnisort. Denn das Mahlzeichen des Antichristen nach Offenbarung 13 wird auch an die Stirn oder rechte Hand genommen. Wir haben auch ein Kennzeichen Gottes an den Stirnen seiner Knechte. So wird etwa der hohe Priester, der Kohen Hagadol, im Alten Testament nach der Anweisung Gottes in seiner Amtstracht, die hat er natürlich nicht immer angehabt, seine Amtstracht, aber wenn er im heiligen Dienst sozusagen im Tempelbereich unterwegs war, dann hat er hier oben eine Siegelstecherei gehabt, ein Band in Gold, und da stand drauf, Kodesh la Yahweh, heilig dem Herrn. Er war Gott geweiht. Oder wird in der Offenbarung berichtet, dass die Knechte Gottes versiegelt sind an ihren Stirnen, 7 Vers 3, oder Gottes Namen tragen. Das heißt, Babylon ist auch in diesem Punkt der Gegenentwurf und ist die hohe Priesterin der Gottlosigkeit, beziehungsweise, so sagt es Gerhard Mayer, des unechten Gottesvolks. Aber das Geheimnis ihres Namens beinhaltet auch, dass bis heute keine Gewissheit besteht, welche Stadt denn gemeint ist. Es gibt also Dinge, die werden in den letzten Tagen noch offenbart werden. Oder wissen Sie es? Wissen Sie die Stadt? Ja, also unsere zwei Kleinen, die haben zurzeit die Rätsel entdeckt und versuchen alle hinter den Busch zu führen mit ihren Rätseln. Und unserem Sechsjährigen ist jetzt neulich auch gelungen. Er sagte, Papa, wie viele Tiere hatte Mose auf der Arche? Oh, da habe ich überlegt, du willst dich ja nicht blamieren, ja, bist ja Verkündiger des Wortes, das muss man doch rauskriegen. Da war doch was mit rein und unrein, 7 Pärchen und dann nur ein Pärchen, aber wie viele Tiere waren es? Und da lacht er schon und da merke ich schon, es geht ganz anders. Er sagt, gar niemand, gar keiner, denn Mose war nicht auf der Arche. Und so ist mit dem Geheimnis, wir wissen es nicht, das sehen wir schon an der Fülle von Deutungen. Es wird Rom genannt, das ist dann mehr so eine historische Betrachtung der Retroperspektive. Das passt meines Erachtens nicht, denn wir gehen ja und reden hier ja von zukünftigen Dingen. Außer Rom, kann man sich bei Berlusconi gar nicht vorstellen, aber außer Rom würde noch einmal eine große Rolle spielen. Viele denken an New York als Hafenstadt, als Weltfinanzzentrum, auch wegen der vielen Juden dort. London, Berlin, Jerusalem, eine Stadt im Nahen Osten. Als ich jetzt vor knapp 2 Jahren in Dubai war, da habe ich auch überlegt, könnte es Dubai sein? Denn ist ja verrückt, was die da machen in kürzester Zeit, ja? Oder ist es Babylon im Irak, das noch gebaut werden muss? Der Irak ist ja faktisch schon dreigeteilt, ein kurdischer Norden, ein sunnitisches Dreieck und ein schiitischer Süden. Es fehlt nur noch, dass das auch politisch manifestiert wird. Und dann könnte es auch zu Veränderungen kommen und zum Bau eines neuen Babylons. Aber wenn es so wäre, ich neige ein bisschen dazu, dann würde das ja bedeuten, dass es noch etliche Jahre geht. Denn so eine Stadt, die baut man nicht von heute auf morgen. Und schon gar nicht wird sie von heute auf morgen dann auch Weltzentrum. Viertens. Babylon ist Handelsplatz und Wirtschaftszentrum Nummer 1 in der Welt. In Kapitel 18, das haben wir jetzt nicht gelesen, da werden 29 Handelswaren aufgezählt und die zeigen, das sind ja exemplarisch, die handeln mit allem, mit dem man handeln kann, aber die 29 sind von Gott exemplarisch ausgewählt und sie zeigen mindestens 2 Dinge. A, die Internationalität, das Globalisierte, das ja eigentlich jetzt erst Ende des 20. Jahrhunderts so richtig durchgekommen, eine globalisierte Welt, da wären Waren aus China, Indien, aus Afrika genannt und es ist eine Liste unter anderem der Exklusivität, des Luxus. Es gibt also bis zum Ende zumindest eine Schicht, die superreich ist und sich alles leisten kann. Und dann haben wir ganz seltsame Dinge in dieser Liste. Wir werden in 14 Tagen nochmal kurz drauf kommen. Leiber und Seelen von Menschen. Und früher hat man natürlich gedacht, das ist die Sklaverei. Da hat man mit Menschen gehandelt. Und am Ende der Tage wird nichts heilig sein. Der Mensch wird zur Handelsware verkommen. Aber wir wissen, dass das heute noch ganz andere und neue, unheimliche Züge neben der normalen Sklaverei, die es immer noch gibt, auch in Deutschland. Deutschland ist durch das Gesetz, ich glaube 2003, hat die Regierung das gemacht, der Legalisierung der Prostitution zum Hauptplatz der Menschenausbeutung auf dem Gebiet der Prostitution in Europa geworden. Zwangsprostitution ist auch eine Art Handel. Und dann gibt es Sklaven, immer noch in der Welt, gehen Sie nach Asien, verdeckt und offen. Aber es gibt eben noch eine unheimliche Variante und das ist, dass der Mensch heute zunehmend auch in dem Sinn als Ware verstanden wird, weil er ja ein Ersatzteillager ist für Leute, die viel Geld haben. Da werden also die Preise genannt, was eine Niere wert ist, was Augen, also Netzhaut und diese Dinge wert sind. Und die Gentechnik, die sie vielleicht bestimmte Gensequenzen patentieren lässt und auch damit handelt. Letztlich, für Geld bekommt man in Babylon alles, alles ist käuflich und wir sehen, es ist eine große Einheit zwischen Politik, Finanzwelt, Wirtschaft und religiöser Elite. Und wenn wir ein Land nennen müssen, wo das schon weitgehend der Fall ist, dann müssen wir sagen, das ist vor allem in Amerika so heute. Man sagt, der US-Präsident kann nicht tun und lassen, was er will. Er ist nur auf dem Papier der mächtigste Mann der Welt. Aber wenn die Wall Street Druck macht, dann kann sie selbst, die Wall Street, also das Zentrum der Finanzwelt, die Börse dort und all die Dinge, die da laufen, die großen Banken, dann könne sich der Präsident kaum entziehen. Und das ist ja heute so, wir haben die Ökonomisierung das Eindringen der Finanzwirtschaft in das Primat der Politik. Es wird vorgeschrieben, wie entschieden wird. Da ist die Freiheit begrenzt, sehr begrenzt. Aber es wird am Ende total ineinander gehen und die Wirtschaft, die Finanzwelt regiert. Und wir haben schon dann und wann gesagt, das braucht uns auch nicht zu wundern, denn am Ende regiert die Welt der Geist des Bösen in nie geahntem Weise und das natürlich durch den Mammonsgeist, also auch durch das Geld. Fünftens, Babylon ist die Mörderin der Heiligen. Sie steigert sich geradezu in einen Blutrausch hinein. Also Babylon, da sind wir jetzt so ziemlich am Ende der Zeit, bevor Jesus kommt. Nicht ganz der Schluss, Das wird dann durch den Antichristen vor allem geprägt sein, aber vielleicht in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche, also etliche Jahre oder wenige Jahre, bevor der Herr kommt. Und dann heißt es, sie ist trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und das Erstaunliche ist, so traurig diese Stelle ist, so schön ist sie auch wieder, es wird auch in dieser antichristlich-babylonischen Welt immer Zeugen Jesu geben, bis zum Ende. Allerdings haben die keinen einfachen Weg. Ihre Hurerei, ihre Dämonie, ihr religiöser Eifer lässt sie unmenschlich und unbarmherzig werden. Ihr ganzes Wesen ist vollkommen verfinstert. Sie hat sich so an die Sünde gewöhnt, das ist für sie das Normale. Sie verfolgt grausam vor allem Christen. Die Frau, die ja von Gott als Lebensspenderin, als Lebensbewahrerin, als Lebenshüterin eine überragende Rolle in der Schöpfung, in den Heilsordnungen Gottes hat, die Frau, die von Gott so hoch geachtet ist, wird hier als völlig entartet dargestellt. Sie zerstört Leben, wo sie nur kann. Aber warum wundert sich Johannes, als er die Hure und ihr Wirken sah? Es ist sicherlich zum einen das Wundern des Johannes, das Ausmaß des Hasses. Und zum anderen, er sieht vor allem, dass gerade sein geliebtes Volk und auch das Christentum in seiner entarteten Version eine entscheidende Rolle in der Hure spielen wird. Also gerade die, die eigentlich Segensträger sein sollten in dieser Welt, werden zu Unheilsbringern. Und jetzt müssen wir kurz innehalten und einmal den historischen Standpunkt des Johannes beleuchten. Johannes lebt ja im ersten nachchristlichen Jahrhundert, da sage ich Ihnen nichts Neues. Und der Herr ist gekommen und es war auch für die Apostel schwierig, dann zu erkennen, dass der Weg des Gottes über Kreuz und Auferstehung die Erlösung in die Welt bringt und das völlig Neue. Und die Erwartung der Apostel in Israel war natürlich auch ganz stark, dass der Herr bald wiederkommen wird, dass Israel zum Glauben kommen wird und dass über ein erneuertes Israel die ganze Welt zum Heil geführt wird. Dass Israel nach Jesaja 49 ein Licht für die Völker sein wird. Und jetzt wird sozusagen dieser Mann, der mit dieser Hoffnung auch lebte im ersten Jahrhundert. Und dieser Mann, der diese kleine werdende Gemeinde sah, diese Gemeinde, die oft unter Druck war, jetzt wird dieser Mann von Gott im Geist sozusagen 2000 Jahre oder noch länger katapultiert und sieht plötzlich, mein Volk ist immer noch nicht gerettet. Ja, ganz am Ende werden große Teile oder Teile meines Volkes sogar die wahren Glauben verfolgen. Wird das Christentum zum Machtfaktor in der Welt sein, wird aber so entartet sein, dass es die wahren Gläubigen verfolgt. Ich wunderte mich sehr. Ich wunderte mich sehr. Wie konnte es so weit kommen? Wir haben immer zwei Linien in der Schrift, sowohl bei den Christen als auch bei den Juden. Wir haben immer eine Überwind- und eine Abfalllinie, etwa bei den Sendschreiben. Und wir haben im Judentum gerade in der Offenbarung Jerusalem- und Babylon-Linie. Eine große Frage der letzten Zeit, ob die Babylon-Linie, nachdem sie dann vom Antichrist ja auch unter Druck kommt, doch noch zum Herrn findet. Weil ja geschrieben steht, am Ende, wenn der Herr kommt, wird ganz Israel gerettet werden. Da liegen noch große Dinge. Jedenfalls, die Hure manifestiert sich. Und jetzt wissen Sie selber, geschichtlich, vor allem in der reformatorischen Zeit, auch in der vorreformatorischen Zeit, schon auch beim Tietismus, wurden dann einzelne Kirchen als Hure Babylon lokalisiert. Ja, man hat auch den Antichrist zugewiesen. Und ich kann nur sagen, Vorsicht, 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 auch in unserer Zeit. Und ich glaube, wir tun gut daran, auf das Wort Michael Hahns zu hören, der sagt, jetzt Achtung aufgemerkt, die Hure ist nicht eine Kirche unter Ausschluss der anderen, sondern alle zusammengenommen, auch die unsere. Und dann Michael Hahn, ausgenommen die Lahö-Gemeinde. Hat er gar nicht geschrieben. Die Trennlinie geht mitten hindurch durch alle Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und Kreise. Und oft sind die, die sich gerade vermeintlich von der lokalisierten Hure Babylon distanzieren und trennen wollten und sich separiert haben, selber zur Hure geworden. Hahn weiter, die ganze geistlose vom Leben Jesu leere Christenheit, die den falschen Geistern und Geistesflüssen offen steht und es mit dem Weltgeist hält, doch in allen ist auch wahre Jesusgemeinde. Aber die Hure ist noch mehr. Die Hure ist auch ein großer religionssynkretistischer spiritueller Topf, wo alles und jede Religion Platz hat, besonders die drei monotheistischen abrahamitischen Religionen, Islam, Judentum und Christentum, werden in ihren entarteten Versionen dort Platz haben. Das ist ja heute schon das Motto, keiner hat die Wahrheit allein. Es gibt nur subjektive Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Beziehungsweise man kann sie nicht erkennen. Da ist gern das Bild vom Elefanten, der an unterschiedlichen Stellen betastet wird. So werden die einzelnen Religionen gesehen. Ich bin vor gut 1,5 Jahren auch mal auf dem Elefanten geritten und der Mann, der das da gemacht hat, hat gesagt, wenn ich dich so anschaue, du kriegst einen Elefanten für dich. Ja, ein richtig stattliches Tier, einen großen, der musste ja auch mit mir zurechtkommen. Aber im Unterschied zu den Kamelen im Nahen Osten war das für den Elefanten kein Problem, mich hochzuheben. Es war schon ein bisschen unheimlich. Dann ist der Träger auch nochmal abgestiegen und wollte ein Foto machen. Dachte ich, meine Güte, wenn der Elefant jetzt, aber war ein lieber Kerl, war ein lieber Kerl. Und da ist das Bild vom Betasten des Elefanten. Also alle Religionen sind im gewissen Sinn blind und sie stehen an diesem großen Elefanten, der die Wahrheit symbolisiert, an unterschiedlichen Stellen. Also der eine tastet am Rüssel vorne rum, der andere an der Seite, dahinter am Hinterteil. Und jeder hat natürlich andere Empfindungen, andere Erfahrungen, andere Teile der großen Wahrheit, mit anderen Worten eine subjektive Wahrheit, aber nie das Ganze. Und der am Rüssel kann nicht sagen, der Elefant ist Rüssel, und der hinten am Schwanz kann nicht sagen, und der Elefant ist alles Schwanz. Und so wird das Bild der Religion verstanden. Keiner hat die ganze Wahrheit. Alle zusammen sehen das eine Große und Ganze. Und da merken Sie schon, das beißt sich total mit dem Anspruch Jesu, allein Weg, Wahrheit und das Leben zu sein. 6. Punkt, Babylon ist die große Weltverführerin. Wir lesen noch einmal die Verse 2 und 4 von diesem verführerischen Rausch und Hurenwesen, das die ganze Welt begeistert. Da heißt es, die große Hure, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Das heißt, wir werden noch gleich sehen, die ist behängt und beringt wie ein Weihnachtsbaum und sieht toll aus und bietet was. Und sie hat einen Rauschtrank und das ist ein Bild, sie hat Wein. Und Wein verspricht Lebensgenuss. Wein verspricht Leben, Freude, das ist das Bild. Aber man kann den Wein nicht nehmen, ohne den Weingeist gleichzeitig in sich aufzunehmen. Und das ist die Raffinesse der Hure Babylon. Ihr babylonischer Rauschtrank, hier im Bild des Weines, kann nur genossen werden, wenn man den babylonischen Huren- und Weltgeist mit in sich aufnimmt. Sie verführt. Und deswegen heißt, sie sind trunken geworden. Man kann diesen Becher nicht genießen, ohne ihm anheimzufallen. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlichen Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Darüber mehr in 14 Tagen. Das ist eben das antichristliche System. Und dann eins der Häupter ist der Antichrist am Schluss. Aber zunächst reitet die Hure auf diesem Tiersystem. Sie beherrscht es. Und dann wird sie beschrieben wie ein Weihnachtsbaum und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräueln und Unreinheit ihrer Hurerei. Babylon hat die Erde mit ihrer Hurerei verdorben. Alle Mächtigen haben mit ihr gehurt und geschwelgt. Ja, fast alle Bewohner der Erde hat sie trunken gemacht, in einen Rauschzustand versetzt. Am Ende wird die Welt wie in einem Taumel sein, wie in einem Rausch. Sinnen umnebelt, stürzt sie ihrem Untergang entgegen. Dann werden sagen, das ist nicht möglich. Und da hat Gott uns mit dem Dritten Reich ja einen wunderbaren Anschauungsunterricht gegeben. Wie fast ganz Deutschland bis zur absoluten Katastrophe dem Untergang entgegengetaumelt ist. Vor einigen Wochen habe ich die Autobiografie von Franz Josef Strauß gelesen. Das ist interessant, was er so erlebt hat. Er war unter anderem auch im Krieg als Oberleutnant, als Offizier, aber war ein heimlicher Gegner Hitlers. Schon in seinem Elternhaus hat sein Vater, der einer bayerischen Volkspartei angehört, gesagt, Hitler bringt Europa ins Verderben und Deutschland wird mit ihm untergehen. So ist dann auch genau gekommen und Strauß war relativ schnell klar, dass der Krieg verloren ist, Das wussten die Leute, die ein bisschen Ahnung hatten, schon als Amerika in den Krieg eingetreten ist und nach Stalingrad doppelt. Aber er sagt, es waren noch viele, die auch an das Überleben des Systems und den Endsieg glaubten. Und so hat er in den Jahren 44, glaube ich, muss jetzt aus der Erinnerung zitieren, hat er einen Frontoffizier von der Ostfront getroffen. Er war irgendwie am Heimaturlaub oder verwundet, sonst irgendwas. Und er war noch völlig überzeugt, dass der Adolf den Endsieg zustande bringt. Und Franz Josef Strauß hat ihm dann etliche Informationen gegeben. Und das war sehr schwierig, denn in der Zeit, wenn du da irgendwie angedeutet hast, dass der Krieg verloren ist, dann standst du schneller in der Wand oder warst im Gefängnis oder im KZ, als du gucken konntest. Also man musste sich sehr genau überlegen, aber die haben beide einander vertraut, waren auch nach dem Krieg noch Freunde und so. Und er hat ihm dann etliche Dinge gesagt und das hat diesen Frontoffizier dann bewegt zu sagen, du hast recht, der Krieg ist verloren. Aber am Ende wird sein Rauschzustand sein, eine Unnüchternheit, ein Taumelzustand bis zur absoluten Katastrophe. Erinnern Sie sich noch bei den 7 Zornschalen, wo es ja dreimal in Kapitel 16 heißt, und sie kehrten nicht um, da treffen sie die härtesten Gerichtsschläge Gottes, aber sie lästern den Namen Gottes, sicherlich auch wegen ihrer Dämonisierung. Und weil sie auch nicht mehr umkehren können und weil sie auch nicht wollen. Und wenn wir jetzt unsere Welt anschauen, dann müssen wir sagen, es ist so eine Unruhe in der Welt, wie es sie noch nie gegeben hat. Nicht zuletzt auch durch die Informationsflut dieser Tage gehört, war im amerikanischen Raum bezogen, ist aber in Deutschland nicht anders, dass ein Mensch in England im 16. Jahrhundert in seinem ganzen Leben nicht mehr Informationen zu verarbeiten hatte und bekommen hat, als die New York Times an einem Sonntag bietet. Wir leben in einer ungeheuren, unruhigen Zeit und viele Menschen sind ständig hin und her gerissen, sind ständig unruhig und können sich auch gar nicht mehr unterhalten. Kennen Sie die Leute auch? Die sitzen beieinander und wollen sich eigentlich unterhalten, aber sie können sich gar nicht mehr unterhalten. Sie unterhalten sich eigentlich, wenn man das Unterhaltung nennen kann, mit ihrem Handy. Ständig und überall. Wir werden ständig verflutet. Es ist eine Unruhe. Auch die Arbeitswelt, es dreht sich immer alles an, da steckt Strategie dahinter. Beschleunigte Arbeitsprozesse. Wir können uns dem natürlich ein Stück weit auch gar nicht entziehen. Meine Oma, Baujahr 1910, sagte, Bub, weißt du, wir haben früher auch hart gearbeitet. Samstag war noch Arbeitstag, Landwirtschaft und so weiter, da hat man keine Däumchen gedreht. Aber sie sagt, das war alles nicht so unruhig, nicht so hektisch. Man hat im gewissen Sinn auch noch Zeit füreinander. Und das ist eine Strategie des Feindes, die ganze Welt in einen Taumel, in einen Rausch zu bringen. Und die Glaubenden stehen in der Gefahr, dass sie sich auch in diesen Strudel hineinziehen lassen und nicht mehr zur Ruhe vor Gott kommen und nicht mehr zu ihrer Bibel kommen und zum Gebet und zum Gottesdienst. Und es ist eine Massenbewegung am Ende. In Kapitel 17, Vers 15 wird von Völkerscharen berichtet. Dieses Wort könnte man auch mit Menschenmassen übersetzen. Vermassung und Massenpsychosen. Wie beim ersten Turmbau zum Babel, so wird es auch im endzeitlichen Turmbau sein. Sie sprachen zueinander, die Masse. Wohlauf, lasst uns. Es ist eine große Bewegung. Komm, sei dabei, mach mit. Der babylonische Geist. 18, Vers 3 spricht davon, dass die Kaufleute von ihrer Üppigkeit, ihrem Luxus reich wurden. Sie besitzt Macht, Vermögen, Kapitalkraft und Verbindung. Wer mit ihr hurt und mit Hurerei, es gibt ja die geistliche Hurerei, das habe ich schon am Anfang beschrieben, es gibt aber auch eine geistige Hurerei. Es gibt Menschen, die haben, so habe ich mir sagen lassen, statt eines Knochenrückgrats ein Gummiband. Und dieses Gummiband befähigt sie, sich jeder Gegebenheit und jedem Windstrom anzupassen. Die haben gar kein Rückgrat mehr. Die haben keine Position, soll es auch in den Gemeinden geben. Die hängen ihr Windfähnchen ständig nach dem jeweils herrschenden Wind. Man muss nicht immer Opposition sein, man muss nicht immer dagegen sein, um Rückgrat zu haben. Aber man sollte eine Meinung, einen Standpunkt haben und nicht nur ein Abnicker sein. Das Abnickertum, das wird in der letzten Zeit sehr verbreitet sein. Und das ist geistige Hurerei. Wenn man Wahrheit, wenn man Prinzipien, wenn man sogar Menschen verkauft, nur um des eigenen Vorteiles willen, das ist geistige Hurerei. Natürlich geht die geistige und geistliche Hurerei ganz oft Hand in Hand auch mit der fleischlichen Hurerei. Aber wer mit der Hure hurt, kann gut leben, hat viele Vorteile. Sie stellt auch ihren ganzen Reichtum zur Schau, Purpur, Scharlach, Gold, edle Steine, Perlen, goldener Becher. Und dann wird die Farbe Scharlachrot erwähnt. Nach Otto Michel steht Scharlachrot für gottfremde Üppigkeit und weltliche Lust. Sie ist gekennzeichnet von der Lebensgier. Und in dieser Lebensgier, wie eine Planierraupe, fährt sie über alles hinweg, was ihrer Lebensgier im Weg steht. Und spüren Sie, wie wir in der westlichen Welt auf dem Weg dorthin sind? Rot war auch das Zeichen der römischen Feldherren und Kaiser. Es geht ums Herrschen, um gottfeindliche Macht, weltliche Lust. Und Gerhard Meyer spricht davon, sie ist die oberste Göttin des Götzendienstes und aller sexuellen Schranklosigkeit. Und dazu gehört auch die Schamlosigkeit. Die Schamlosigkeit. Also man muss nicht prüde sein. Und man muss nicht engstirnig sein. Also da haben Sie Frommen sicherlich auch übertrieben. Aber was heute normal ist, das stand früher unter Strafe. Mit einer Offenheit, ich denke jetzt nicht nur, was die Kleider betrifft, sondern auch das Seelenleben, was heute in einer Öffentlichkeit ans Licht gezerrt wird, was nie in die Öffentlichkeit und nie ins Licht der Öffentlichkeit gehört, das ist unglaublich. Die Menschen sind schamlos geworden. Sie verführt nicht nur, und das ist vielleicht noch das Unheimlichste, mit Hurerei, Zügellosigkeit und Reichtum, sondern auch mit Zauberei. In Vers 23 des 18. Kapitels heißt es, durch deine Zauberei sie sind verführt worden alle Völker. Und da dürfen wir jetzt nicht an billige Zaubereitricks denken. Also so nach dem Motto, mein Schwiegervater erzählt gern die Geschichte, wie jemand an der Fußgängerzone einen unzerbrechlichen Kamm anbietet, ja. Und er steht also da und biegt den Kamm bis zum geht nicht mehr, um den Leuten zu zeigen, der kann wirklich nicht zerbrechen, dieser Kunststoffkamm. Und dann irgendwann macht es dann doch Klack. Und das wusste er wohl schon, dass der unzerbrechliche Kamm doch zerbrechen kann und sagt, und so sieht der Kamm von innen aus, ja. Und so sieht der Kamm von innen aus. Aber das sind keine billigen Tricks, das sind keine billigen Erklärungen, keine Fernsehtricks, sondern Pharmakeia ist auch wirkliche Zauberei. Es sind Arzneien, Gifte und Drogen, okkulte Mittel. Die englische Übersetzung hat Witchcraft, das heißt Hexenkraft. Es gibt ja immer mehr synthetische Drogen, die zu Psychosen, Wahnvorstellungen, Gehirnschäden führen. Und Rauschmittel spielen auch bei der Verbindungsaufnahme zu okkulten Kräften und Mächten eine große Rolle. In Jesaja 47 wird das Gericht über Babel prophetisch auch angesprochen und da heißt es, du dachtest, ich bin eine Herrin für immer, die Königin auf dem Thron der Welt. Und die anderen sind Würmer, insbesondere die bibeltreuen Christen. Ich bin eine Herrin für immer. Und der Herr sagt, höre, die du in Wollust lebst und so sicher sitzest und sprichst, ich bin's und sonst keine. Es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien. Und hier steht im hebräischen Text Kesef ein Wort, das auch für die Zauberer Ägyptens und Babels verwendet wird. Und wenn Sie die 10 Plagen ein bisschen kennen, dann wissen Sie ja, dass die Zauberer Ägyptens wirklich zaubern konnten, jedenfalls bis zum gewissen Grad. Es werden also auch unheimliche Dinge geschehen, Bannsprüche. Ganz einfach, es ist die Brücke, die wiederhergestellt wird zu den Kosmogratoren, zu den Mächten der Finsternis, der unsichtbaren Welt, die ihren fleischlichen Arm, ihre fleischlichen Arme, Babylon und Antichrist unterstützen, auch von der Seite der Kosmogratoren der unsichtbaren Welt. Und wir leben, spüren Sie denn nicht, wie die Mächte der Finsternis und der Dämonie immer mehr in die Menschheit eindringen? Wie auch immer mehr Verbrechen geschehen und Leute sagen, ich hörte eine Stimme, ich musste das tun. Ich musste die 17 Schüler erschießen. Die eigene Mutter umbringen und ähnliche Dinge. Die Dämonisierung der Menschheit nimmt zu. Die okkulten Praktiken nehmen zu. Und damit der Einfluss dieser Mächte. Und am Ende haben wir die Hexenskraft, die Beschwörungskraft, die Bannsprüche der Hure Babylon. Und da taucht auch ein Wort auf, das man übersetzen kann mit Bünde, die Macht ihrer Bünde. Und manche Ausleger sagen, das ist die Macht der Geheimbünde. Ein ganzes Thema für sich, da wird auch viel Geheimnis und Weltverschwörungstheorien, ich bin da immer etwas kritisch, aber es ist klar, wenn die Christen sich treffen können und vereinbaren treffen können, da dürfen wir nicht naiv sein, dann kann es der Teufel auch mit seinen Leuten. Und so wird es sicherlich im Verborgenen auch Absprachen geben. Zaubereien, Bannsprüche, Menge deiner Zaubereien. Wir können also diese 6 Punkte abschließen und sagen, am Ende gibt es die große Hure Babylon als Herrin der Macht, die in engster Verbindung mit dem Antichristentum steht. Als hohe Priesterin des falschen Gottesvolkes berauscht und verführt sie die ganze Welt und will auch die Glaubenden in ihren Netzen fangen. Durch Handel, Im- und Export werden nicht nur ihre Waren auf der ganzen Welt verteilt, sondern auch der Geist Babylons und ihre Lebensart. Und das ist heute schon im Gang. Der Teufel versucht, die Verteilzentren dieser Welt zu besetzen. Und wenn Sie einen Moment innehalten und überlegen, wenn ich in diese Welt hineinwirken will, wenn ich den Geist des Bösen, der Hurerei, der Zügellosigkeit, der Schamlosigkeit, der Gewinnmaximierung auch unter Inkaufnahme von menschlichen Verlusten in diese Welt tragen möchte, wo muss ich dann ansetzen? Und es ist klar, man muss nicht lange überlegen, es gibt ein paar Schaltzentren und eine ist ohne Zweifel die Medienwelt. Wer die Medien in seiner Hand hat, und ich sage immer, Hollywood hat mehr Einfluss in diese Welt gehabt und hat es noch, als viele glauben. Und denken Sie doch nicht, dass das alles neutrale Mächte und Kräfte sind im Hintergrund. Es ist ja sozusagen über die Filmwirtschaft und über die Fernsehbranche eine Welle der Schamlosigkeit und Pornografie über die Erde ausgegossen worden. Man hat sich durch die Bilder total dran gewöhnt. Heute ist alles voll von Endzeiterwartung, von Endzeitfilmen, von übernatürlichen Dingen, von Hexen. Schauen Sie mal, was die Kinder für Kinderkassetten haben, was für Kinderfilmchen kommen. Eine Hexe, die zaubern kann, ein Zauber, der zaubern kann, die gibt es auch gute, da gibt es auch böse, aber der gute Zauber gewinnt. Die Welt wird förmlich vorbereitet auf diese spirituellen Dinge. Sind wir doch nicht naiv? Der Feind jedenfalls ist es nicht. Jetzt wollen wir zum Schluss uns noch auch mal persönlich fragen mit der Stelle, dass das ja auch für uns eine Gefahr ist. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Wie konnte eigentlich eine Welt nur dahin kommen, dass es so aussieht, wie uns die Offenbarung das für das Ende beschreibt? Und da müssen wir einfach sehen, das ist der Schlusspunkt einer jahrtausendenlangen Entwicklung, die in Genesis 3 ihren Anfang genommen hat. Je weiter der Mensch sich von Gott entfernt, desto mehr geht es hinein in den Strudel der Sünde und Dämonie. Und nicht nur die Menschheit als Ganzes kann so einen Weg gehen und geht so einen Weg, sondern auch jeder Einzelne und auch Glaubende sind gefährdet. Das ist ja das Problem der Hure Babylon. Wir haben ja jetzt sozusagen die Innenschau gehabt in dieses Weltsystem. Aber von außen sieht die ja ganz anders aus. Sie ist ungeheuer faszinierend. Es ist eine Welt des scheinbaren Genusses. Es ist eine Welt des Lebens, des Spaßes, der Erfüllung, des Glücks. Auf der anderen Seite stehen die sauertöpfischen Christen. Manche gucken schon tatsächlich so, dass man manchen Recht geben muss und sagen, ihr Christen, ihr habt doch nichts vom Leben. Sie verführt durch Macht, Sex und Geld und durch die Verheißung maximaler Freiheit. Das ist eine ungeheure Faszination, der wir uns kaum entziehen können. Aber statt Freiheit gibt es Abhängigkeit und den Zwang, der Sünde dienen zu müssen. Die Lebensgier wird tief enttäuscht werden. Das Neue Testament nimmt im Unterschied zu vielen von uns die Verführungskraft sehr ernst und warnt an vielen Stellen zigmal, gerade vor der Verführung in der letzten Zeit. Manche sagen ja, weißt du, das brauche ich nicht. Weißt du, ich gehe halt treu mit Jesus meinen Weg. Dann weißt du es besser, wie es Gott weiß. Denn Gott sagt, du brauchst es. Und du musst ein Stück weit informiert sein, um die Gefahr real zu erkennen. Wer die Augen zumacht, wenn er mit 150 gegen die Wand fährt, der kann noch lange sagen, es wird schon alles gut gehen, bis der Aufprall kommt. So sagt etwa Jesus in seiner Endzeitrede, Lukas 21, Vers 8, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. In Matthäus 13 hat er ja das Gleichnis vom vierfachen Wortsamen. Die ersten beiden Gruppen sind gar nicht richtig zum Glauben gekommen. Die einen nehmen das Wort gar nicht an und die anderen nehmen es ganz kurz an, aber dann gibt es irgendwelche Nachteile und sie lassen wieder ab vom Glauben. Für uns interessant ist die dritte und vierte Gruppe, aber die vierte Gruppe ist in der Betrachtung relativ unproblematisch, denn das sind sozusagen die, die 30, 60, 100-fältig Frucht bringen, die einen geistlichen Ertrag in ihrem Leben haben, die Gnade sich auswirken lassen haben. Aber problematisch ist die dritte Gruppe. Eine Gruppe, die wirklich gläubig ist, die aber fruchtleer bleibt. Jesus sagt in der Erklärung selber, bei denen aber, wo unter die Dornen gesät ist, diese sind es, die das Wort hören, und jetzt Achtung, die Warnung Jesu, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und sie bringen keine Frucht. Wenn man Schluss und Strich macht und sagt, ist gläubig, aber keine Frucht. Das gibt's. Oder ist es nur Theorie? Blickt Jesus nicht so richtig durch? Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums. Und da hakt genau die Hure ein. Und die babylonischen Verführungsgeister sind ja nicht nur am Ende wirksam, sondern bereits heute. Die unsichtbaren Mächte sind ja da. Nur wird die Wirksamkeit zunehmen, die Intensität, die Dämonisierung, die Spiritualisierung im negativen Sinn der Welt wird zunehmen. Aber all die Kräfte und Mächte sind ja da. Und da hakt er auch bei den Gläubigen heute schon ein. Die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums. Da ist insbesondere das Problem bei uns in der westlichen Welt, Nordkorea ist ein anderes Problem, die vielfältigen Möglichkeiten. Unser Wohlstand, den wir historisch und geografisch ohne Zweifel haben, geben den vielen von uns die Möglichkeit, 1000 Dinge zu tun. 1000 Hobbys nachzugehen, 1000 Sportarten nachzugehen, Reisen, Kultur, alles Mögliche, Sprachen lernen. Das Problem ist, nicht, dass die Dinge Sünde wären, aber wenn vor lauter dieser Dinge das Entscheidende, das Wesentliche zu kurz kommt, dann hat es der Feind doch geschafft. Wir sind komplett belegt. Das ist eine reale Gefahr. Nur mal eben noch mehr Geld, nur mal eben noch. Und das nur mal eben noch führt dazu, dass es Jahr auf Jahr und Jahrzehnt auf Jahrzehnt so weitergeht. Am Ende fruchtleer. Das Problem ist, dass die Betroffenen es nicht merken, dass sie der Verführung erliegen. Dieser Prozess ist schleichend. Man wird zunehmend blind und unempfindlich. Und der Herr sagt es in Laodicea, ja so ist ein Bild auch für die Endzeitgemeinde. Und da haben wir reden von Glaubenden, bitte. Gell? Da haben wir die maximale Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Eigenwahrnehmung und göttlicher Fremdwahrnehmung. Die Menschen können ja so blind sein. Ich kann auch so blind sein. Sie auch? Also was ich schon alles gedacht habe in den 49 Jahren, also gut, die ersten 3-4 Jahre ziehen wir mal ab, da hat man noch nicht so bewusst gedacht, ja. Aber dafür schäme ich mich zum Teil heute noch. Und ich sage immer, Mensch, vielleicht gibt es heute auch in meinem Leben Punkte, wo ich so überzeugt bin. Und wie man sich auch selber falsch sehen kann. Hat mal einer gesagt, nirgendwo ist der Mensch so subjektiv als in Bezug auf sich selbst. Also da muss man besonders vorsichtig sein. Ist immer dann gefährlich, wenn man sagt, die Schuld liegt maximal bei den anderen und bei mir fast gar nicht oder null. Und dann muss eigentlich immer für einen Glaubenden das Alarmzeichen läuten, denn das ist sehr, sehr selten der Fall. Also Laodicea gekennzeichnet von einer Blindheit, die kaum noch zu überbieten ist. Sie denken, sie sind reich. Der Herr sagt, ihr seid arm. Sie denken, sie sind auf dem Gipfel. Der Herr sagt, ihr seid noch gar nicht richtig aufgestiegen. Ihr seid noch im Tal unten. Sie denken, sie wären wunderbar begleitet. Der Herr sagt, sie sind nackt. Sie denken, sie haben Durchblick. Und der Herr sagt, ihr seid blind. Christen. Stolz, Selbstzufriedenheit und Selbsttäuschung sind wesentliche Merkmale des Verführten. Heinrich Langenberg, unersättliche Habsucht, das ist das Mehr haben wollen, oder christliche Genügsamkeit, das ist die große Entscheidungsfrage für die Endzeitgemeinde. Leicht in der Theorie, schwer in der Praxis. Der Teufel versteht es meisterhaft, die religiösen Begriffe so zu verwirren, dass Christen, die sich nicht grundsätzlich am Wort orientieren, leicht in Verwirrung geraten und sich mitreißen lassen von Zeitströmungen, die raffiniert getarnt sind. Nicht der Reichtum an sich ist das Problem, sondern unser Umgang damit. Gott hat uns in unterschiedliche Verhältnisse. Abraham war sehr reich, der Herr hat ihn selber reich gemacht, das war nicht das Problem. Aber wenn er Dollaraugen hatte wie Dagobert Duck, der im Goldtresor in seinem Gold schwimmt, dann wird es kritisch. Dieses Mehr haben wollen, die Gier nach mehr. Dr. Paul Müller hat vor Jahrzehnten einen guten Ratschlag gegeben. Er sagt, der Weltmensch orientiert sich, also nicht jeder Weltmensch, aber der Weltmensch tendenziell orientiert sich mit seinen finanziellen und seinen sonstigen Möglichkeiten immer nach oben. Das heißt, er hat die Tendenz, den Wagen eine Nummer zu groß zu kaufen, in der Kleidung mehr darstellen zu wollen, als er kann, in der Wohnung, im Reisen und in allem. Und die Genügsamkeit des Christen besteht eigentlich darin, dass er eher die Tendenz hat, eine Stufe drunter zu gehen, dass er unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ich denke, da hat Dr. Paul Müller eine tiefe Wahrheit und einen ganz praktischen Rat auch gegeben. Die Verführung bei den Menschen klappt eben deswegen auch bei den Christen, weil sie wie in 1. Mose 3 doch denken, wenn ich den Weg Gottes gehe, dann verliere ich das wirkliche Leben oder ich habe nicht den Lebensgenuss und den Lebensspaß, den ich hätte, wenn ich das so mache, wie Gott das will. Es ist der Baum der Erkenntnis, es ist das Misstrauen gegen Gott. Und jetzt wollen wir ganz zum Schluss sagen, ja was, wenn das das gleiche Grundproblem ist wie 1. Mose 3, also am Anfang der Menschheitsgeschichte, wiederholt sich das in großem Umfang am Ende der Menschheitsgeschichte und vielleicht auch in unserem Leben. Was hätte denn am Anfang Adam und Eva gerettet? Die Diskussion und die Disputation mit der Schlange nicht, die hat sie dann verführt. Ich sage Ihnen, was sie gerettet hätte. Sie hätten zu Jesus, der ja im Garten war, fliehen müssen. Sagen, Jesus, ich habe Angst vor den Mächten und vor den Kräften, die in mir aufsteigen. Ich habe Angst vor der Macht, die außerhalb uns versucht zu verführen. Ich schaffe das nicht. Und das ist die richtige Reaktion. Wer realistisch in sein Leben schaut, sagt, ich brauche die Hure Babylon und die ganzen Verführungskräfte und Mächte gar nicht. Ich komme schon so nicht zurecht. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus ganz und gar. Erst recht, wenn die Welt so aussieht, wie sie uns Offenbarung 17 sie beschreibt. Ich brauche Jesus. Komm zu Jesus. Das ist die einzige Chance. Es gibt Dinge, da kann man wirklich Mann und Frau sein, indem man wegläuft. Flieht der Hurerei. Flieht der Geldliebe, der Geldgier. Aber die Fluchtrichtung ist entscheidend. Die Jesusrichtung. Er sagt, glaub mir doch, vertrau mir doch. Du wirst nicht verlieren, sondern gewinnen. Ich bin das überfließende wahre Leben. Ich bin das Brot, das wirklich satt macht. Wer mich hat, hat das Leben. Nur Jesus kann den Zauber brechen. Kennen Sie das, wenn so in so Darstellung jemand bei Asterix oder so, ja, der ist unter einem Zauberbing, der sieht gar nicht mehr klar. Nur einer kann den Zauber brechen. Nur einer kann Licht geben für sich selber und die Welt und die Realität. Jesus. Und den brauchen wir. Je länger es in diese dunkle Zeit geht, umso mehr. Und damit wollen wir jetzt auch beginnen. Wir fliehen zu Jesus. Man kann heute schon ins zunehmend babylonische System verstrickt werden oder zu Jesus kommen. Heute werden schon die Weichen für morgen gestellt. Wer heute die Weichen nicht stellt, wird am Ende überrollt werden. Aber wir dürfen heute, jetzt, an diesem Sonntag zu Jesus kommen. Und jeden Tag und jede Stunde, immer wieder. Amen. Ja, lieber himmlischer Vater, das sind unheimliche Dinge und Mächte und Kräfte. Und wir spüren, dass wir hier auch zu den Wurzeln der kosmischen Geschichte kommen und wie sie am Ende alles zuspitzen und kulminieren wird. Und wir denken manchmal, da sind wir nur so Spielbälle und es geht so mit uns, wie andere das wollen. Und doch sagst du uns, bei mir ist Rettung, bei mir ist Heil. Ich bin dir eine feste Burg, ein Steilfels, wo der Feind nicht herankommt. Birg dich bei mir. Und dafür habt du Dank, dass das möglich ist, dass das ganz grundsätzlich möglich ist, dass wir zu dir kommen, Herr Jesus, als unseren Erlöser, als unseren Retter, als der, der uns unsere Sünden vergibt, der uns ein reines, gutes Gewissen gibt, der uns ruhig schlafen lassen kann und der uns auch mit Hoffnung in die Zukunft blicken lässt. Und du weißt, wie oft wir auch Auch wir als Glaubende noch so dumm sind und irgendwelchen Dingen nachlaufen und meinen, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir es nicht. Oder schenk es uns, dass wir mehr Vertrauen in dich fassen und lernen, zu dir zu kommen und das wirkliche Leben zu ergreifen. Die wirkliche Erfüllung, die wirkliche Zufriedenheit, das wirkliche Brot, das satt macht. Und nun danken wir dir für diesen Tag, danken dir auch für die kommende Woche. Geh mit jedem Einzelnen und segne ihn, wie es dir gefällt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.